Ich möchte heute einen kurzen Abriss geben über mögliche Reformbewegungen hinsichtlich des Paragraphen 177 StGB. Da bewegt sich derzeit einiges im Bundesjustizministerium, möglicherweise auch noch auf anderen Ebenen. Es gibt verschiedene Entwürfe zur Reformierung des 177 und würde gerne ein bisschen darstellen, was bedeutet es in der Praxis für Betroffene, was bedeutet es in der Praxis für die Arbeit von Opferrechtlern, von Opferhilfsverbänden, welche Missstände gibt es in dem Bereich möglicherweise noch. Und wie könnte man Gesetzeslücken füllen? Welche Konsequenzen hätte das letztlich? Ich arbeite jetzt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren mit Geschädigten von Gewalt- und Sexualdelikten, auch ganz eng in Kooperation mit Frauenhorizonte. Und da gibt es zunehmend in den letzten 1-2 Jahren Diskussionen, die ich dann auch habe im privaten Bereich, mit Kollegen, mit Verteidigern, auch mit Opferhilfsverbänden, auch über die Berichterstattung in den Medien. Wie läuft es jetzt mit dem Paragraph 177, dem sogenannten Vergewaltigungsparagraf? Wie könnte man den ändern? Und wenn man so das Thema Vergewaltigung überhaupt anschneidet, egal in welchem Kontext, auch im beruflichen, dann höre ich immer so die gleichen Probleme, also immer so die gleichen Fragen, auch von strafrechtlich versierten Kollegen. Dann kommt immer erstmal, naja, das Hauptproblem bei einer Vergewaltigung, das anzuzeigen, möglicherweise auch einer Bestrafung zuzuführen, ist doch die möglicherweise fehlende Glaubwürdigkeit der Geschädigten. Das sei doch das Zentrale. Wie ist denn die Motivlage, wenn jemand anzeigt? Ist es möglicherweise ein Rachefeldzug? Dann wird natürlich immer so ganz gern der ungemütliche Kachelmann-Fall erwähnt, der meines Erachtens nicht unbedingt gerade einen Präzedenzfall darstellt, sondern eigentlich ein Ausreißer in eine etwas rückwärtsgewandte Zeit, die wir eigentlich strafrechtlich überwunden haben. Und dann sind die Kriterien als nächstes, naja, war das überhaupt gegen den Willen der oder des Geschädigten und konnte das der Beschuldigte überhaupt erkennen? Gab es dann wieder Missverständnisse zwischen den Parteien? Dann kommen natürlich immer so die klassischen Sätze, halb zog er sie, halb sank sie hin. Möglicherweise war es nicht erkennbar für den armen Beschuldigten, dass er das nicht wollte. Und dann war es das letztlich auch schon. Man beschäftigt sich nicht mit Details. Was brauche ich als Tatbestandsmerkmal? Was brauche ich als Geschädigte, um dann wirklich auch Erfolg zu haben? Sondern es sind immer so die Sachen, naja, möglicherweise ist die Glaubwürdigkeit des Opfers ein bisschen merkwürdig. Und war das alles wirklich gegen den Willen? Und wir haben ja jetzt in der letzten Zeit gerade in einigen Bundesstaaten der USA die Tendenz, über schriftliche Einverständniserklärungen vielleicht vorgehen zu wollen. Das wird natürlich dann so stammtischbruchmäßig auch ganz gern dann eingeflochten in die Diskussion. Jetzt muss ich als Mann vorher immer eine schriftliche Einverständniserklärung einholen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dann kann mich ja jeder bezichtigen oder jede bezichtigen. Und was überhaupt nicht vorkommt, ist einfach eine fundierte Auseinandersetzung mit den Tatbestandsmerkmalen. Denn die Frage von Glaubwürdigkeit und was konnte der Beschuldigte erkennen und was muss die Geschädigte bringen, verbal bringen im Rahmen der Anzeigeerstattung, ist eine Frage der Beweisführung. Das ist nicht die Frage, was steht eigentlich in unserem Paragraph 177 konkret drin. Und was auch bei den strafrechtlichen Kollegen interessanterweise auch auf Tagungen ganz außer Acht gelassen wird, ist, dass die Frage der Beweisführung ja nicht mit dem eigentlichen Tatbestand zusammenhängt. Das ist bei jeder Straftat das Gleiche. Es muss dem Beschuldigten nachgewiesen werden, dass er die Straftat begangen hat, dass er konkrete Handlungen begangen hat und dass er schuldhaft gehandelt hat. Und wenn ich den Nachweis nicht erbringen kann, muss man, das ist auch sicher richtig so, rechtsstaatlich vorgehen und einstellen oder freisprechen. Und es ist aber nicht die Frage, ob die Gesetzeslücken, die wir haben, nicht gefüllt werden können. Die Beweisführung, die muss ich immer abbringen. Und jede Geschädigte, egal welchen Delikts, muss einigermaßen plausibel und detailreich schildern, auch wenn es ihr psychisch nicht leicht fällt. Und wir haben in jedem Fall Einstellungen von Ermittlungsverfahren, wenn es eben nicht reicht bei der Beweisführung. Wir haben auch in jedem Fall Freisprüche, wenn es sogar bis zur Anklageerhebung kommt. Aber was mit den Geschädigten passiert, die diese Hürden alle überwinden würden, theoretisch, wo aber unsere Gesetze unzulänglich sind, darüber gab es in den letzten Jahren kaum Diskussionen. Die gab es eigentlich nur so in kleineren Kreisen, polizeiliche Fortbildungen, anwaltliche Fortbildungen und bei den Opferhilfsverbänden. Ansonsten hat man sich in der Justiz nicht sonderlich damit beschäftigt, in der Politik erst recht nicht. Und wir haben Fälle, in denen es eben nicht an der Glaubwürdigkeit der Geschädigten mangelt, in denen die in der Lage sind, detailreich zu schildern, mit vielen Realkennzeichen nennen wir das, zu schildern, das heißt also Interaktionen zu schildern mit dem Täter, Zeitabläufe ganz besonderer Details auch wiederzugeben, die man nicht leicht erfinden kann und das auch konstant in mehreren Vernehmungen, möglicherweise auch über ein Jahr Verfahrensdauer immer wieder zu berichten. Das kann ich nicht reproduzieren, wenn ich es erfunden oder wenn ich es übertrieben habe. Und diese Frauen würden eigentlich jeder Glaubwürdigkeitsprüfung standhalten und hätten vielleicht sogar Beweismittel. Wir haben gelegentlich auch Täter, die in manchen Bereichen durchaus einräumen, festgestellt zu haben, dass es nicht so ganz freiwillig war. Aber wir haben die nächste Hürde. Wir haben in vielen Fällen keine Gewalt und keine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben. Und dann fällt eine Vergewaltigung nach unserem Rechtssystem flach. Ich habe also zwei Parteien, bei denen die Geschädigte glaubwürdig und überzeugend schildern kann, dass sie sexuelle Handlungen nicht gewollt hat und möglicherweise auch nachweisbar ist, dass sie es nicht gewollt hat und der Täter es auch erkannt hat, dass sie es nicht gewollt hat, aber er hat keine Gewalt anwenden müssen und er hat keine Drohung angewandt mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben und damit ist es straffrei nach deutschem Rechtsempfinden und Rechtssystem, zurzeit noch. Und das ist in vielen europäischen Ländern nicht der Fall und das ist in skandinavischen Ländern nicht der Fall. Und es gibt sehr gute Reformbewegungen in Österreich mittlerweile, die auch einiges in diese Richtung verändern. Die Schweiz ist sehr fortschrittlich und wir eben nicht. Wir haben auf dem Gebiet eine Lücke. Also wenn jemand ohne Gewalt vorgeht und ohne Drohung, reicht es nicht aus. Und da brauche ich keine Beweisführung mehr. Da gab es durchaus auch schon Fälle, in denen der Täter im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung eingeräumt hat, zu erkennen, dass die Geschädigte nicht einverstanden war. So, und das weiß er auch ganz genau, dass ihm das nicht zum Nachteil gereicht und dass der Straftatbestand nicht erfüllt ist. Das ist vielleicht so mal an konkreten Beispielen festzumachen. Das Massivste war, was ich jetzt in der letzten Zeit gehört habe, beim Landgericht Essen wurde das verhandelt vor einem Jahr, eine bettlägerige ältere Dame war durchaus noch in der Lage aufzustehen, hätte auch durchaus eine minimale körperliche Gegenwehr erbringen können, war aber durchaus geschwächt durch eine Erkrankung, wurde dort von einem jungen Mann, der regelmäßig für sie eingekauft hat, sexuell angegangen in ihrer Wohnung. Und die hat sich nicht gewehrt aus Angst vor möglicherweise heftigeren körperlichen Übergriffen, vor Schlägen oder möglicherweise auch vor einer Tötung, hat auch subjektiv das Gefühl gehabt, ich bin nicht fit genug, das kriege ich möglicherweise gar nicht hin, ich probiere es gar nicht erst. Sie hat sich darauf ankommen lassen, sie hat zum Ausdruck gebracht, verbal, am Anfang relativ schwachstimmig, dass sie das nicht wünscht und auch aus dem Gesamtzusammenhang war dem Täter ganz klar, dass eine bettlägerige 72-jährige Dame von einem 23-Jährigen, der ihr behilflich ist in der Wohnung, ganz bestimmt keine sexuellen Handlungen wünscht. Das reicht nicht, um eine Strafanzeige wegen Vergewaltigung zu machen. Sie hat die erstattet. Das wurde eingestellt im Ermittlungsverfahren. Es gab dann eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft nochmal gegen eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft, die das anders sah. Und es kam zum Landgericht Essen. Und sie haben die Anklage zugelassen, um einfach mal zu eruieren, wo ist da möglicherweise doch noch so eine Gewaltanwendung mit leichter körperlicher Gegenwehr. Das hat nicht gereicht. Also sie hat es nicht versucht, sie hat sich kaum entgegengestemmt. Das war einfach deutlich. Es war entsprechend den Kriterien des 177 und auch entsprechend der Rechtsprechung nicht möglich, hier zu verurteilen, weil die Gegenwehr nicht körperlicher Art war, weil es keine Gewaltanwendung des Täters gab und weil er mit nichts gedroht hat, schon gar nicht mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben. Ich habe aber durchaus subjektiv für die Geschädigte eine Vergewaltigungssituation, ganz massive psychische Folgen und einen Täter, der auch ganz klar erkennen konnte, dass das entgegen des Willens des Opfers stattgefunden hat.
Und Hilflosigkeit ist dann irgendwie ein Thema?
Die war nicht ausgeprägt genug. Also sie müssen quasi, dann sind sie im Missbrauch auch widerstandsunfähiger drin. Das ist auch möglich. Dann müssen sie aber einen Krankheits- oder einen Behinderungszustand haben, der es ihnen unmöglich macht, ihren Willen, den sie haben, zum Ausdruck zu bringen oder sich adäquat zur Wehr zu setzen. Und das ist tatsächlich...
Angst reicht auch nicht?
Nee, Angst reicht eben nicht. Also das ist eben das Problem. Ich muss ganz objektiv nicht in der Lage sein. Also ist es bei Menschen mit Lähmungen eine klare Sache, der körperlich objektiv nicht kann. Wenn ich aber aus Angst nicht kann und es auch für den Täter erkennbar ist, dass er diese Angst ausnutzt, nutze ich in Deutschland eine Lücke und in die komme ich dann ganz entspannt als Beschuldigter hinein. Vielleicht so andere Anhaltspunkte, auch um das ein bisschen klarer zu machen. Wir haben immer wieder auch Fälle, in denen Opfer häuslicher Gewalt oder immer wiederholter sexualisierter Gewalt zu Hause wiederholt solche Taten erleben. Ich habe also quasi so eine Dauergefahr. Die geschädigten Frauen sind immer wieder Gewaltanwendungen ausgesetzt, möglicherweise auch Vergewaltigungen ausgesetzt. Und es kommt dann irgendwann auch zu Übergriffen, die sie einfach erdulden, wo sie quasi schon so in vorauseilendem Gehorsam mitmachen, weil sie wissen, na, wenn ich mich heute wehre, dann kriege ich, salopp gesagt, wie 20 Mal vorher auch wieder auf die Mütze. Und sie machen mit, sie erdulden das. Es ist für den Täter erkennbar, weil er ja schon häufiger Gewalt angewendet hat, dass es nicht erwünscht ist. Und schon wieder sind wir in einer Lücke drin, weil der Gesetzgeber sagt, die betroffene Geschädigte hätte sich wehren können und müssen. Es wäre ihr körperlich möglich gewesen, deutlichere Gegenwehr an den Tag zu legen, egal was vorher möglicherweise schon im häuslichen Umfeld war. Dass sie das subjektiv, psychisch nicht mehr vermag, ist irrelevant. Und schon haben wir halt eine Situation, in der vielleicht 3 Tage vorher oder auch 10 Wochen vorher schon Gewaltanwendung stattgefunden hat, aber nicht am Tattag. Und solange der Täter am Tattag keine Gewalt anwendet, um zu sexuellen Handlungen zu kommen, und sie sich nicht wehrt, ist es nicht strafbar. Also ich kann keine Dauergefahr quasi konstruieren. Vielleicht noch so einen anderen Ansatz. Wir haben gelegentlich, oder also in meiner Beratung auch häufiger, junge Frauen, junge Erwachsene, bei denen es mangels Erfahrung oder vielleicht sogar auch unglücklicher sexueller Erfahrung, ist sehr unterschiedlich, das Selbstbewusstsein fehlt oder auch das Standing fehlt, sich deutlich zu artikulieren und möglicherweise dann auch eine Gegenwehr körperlich durchzuführen. Und die dann wie das Kaninchen vor der Schlange reagieren, wenn solche Situationen eskalieren. Also ich befinde mich mit irgendjemandem alleine, subjektiv vielleicht auch in hilfloser Lage. Ich habe das Gefühl, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Es werden sexuelle Handlungen begonnen und es kommt dann so ein zaghaftes Nein. So, und das, dann macht die eigentlich gar nichts mehr. Also für den Täter ist eigentlich schon erkennbar, die beteiligt sich ja an nichts, die versteift sich möglicherweise auch. Die hat kein Interesse an mir, aber sie wagt nicht, das wirklich in die Tat umzusetzen. Entweder weil sie schon ungünstige Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat oder weil sie auch gar nicht die Lage einschätzen kann. Das ist auch eine Altersentwicklung, finde ich, auch in vielen Fällen, dass gerade sehr junge Frauen dann sagen, naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Schlägt es vielleicht noch in Gewalt um und ich mache jetzt irgendwie mit, ich erdulde das, ich habe mich ja steif gemacht, da weiß er ja schon, ich will das jetzt hier nicht. Reicht nicht. Ich habe keine Gegenwehr geleistet, obgleich man jedem gesund denkenden Beschuldigten ja eigentlich zutrauen kann, dass er aus gewissen Gesten und Mimiken verstehen kann, dass das nicht erwünscht ist. Das haben wir also jedenfalls in meiner Beratung bei jungen Frauen vorwiegend. Dann das Nein sagen. Das ist mir also vor ein paar Jahren auch häufiger aufgefallen, dass Frauen verbal sehr deutlich auftreten. Also es gibt dann durchaus auch ältere Frauen, die sich dann trauen, laut zu werden, auch Nein zu sagen, mehrfach Nein zu sagen, den Täter aufzufordern, aufzuhören. Und der reagiert nicht und setzt das Ganze fort, ohne Gewalt fort. Es ist dann so die Situation, in der die Geschädigte sich entscheiden muss, werde ich körperlich aktiver, versuche ich aus dem Zimmer rauszukommen, den Täter irgendwie wegzustoßen oder wage ich es möglicherweise nicht. Und da entscheiden sich sehr viele Frauen, es nicht zu wagen, weil sie den Täter nicht mehr einschätzen können. Weil sie, wenn sie mehrfach deutlich sehr laut Nein gesagt haben oder ihn aufgefordert haben, aufzuhören, sich nicht mehr zutrauen, das auch noch körperlich umzusetzen, weil sie fürchten müssen, dass diese Situation in eine ganz andere Gewaltsituation noch umschlägt. Und was häufig bei Geschädigten beschrieben wird, ist auch diese Wesensveränderung bei Beschuldigten, wenn es dann zu diesem Übergriff kommt, dass sie sagen, naja, irgendwie war es an dem Abend ganz harmlos und plötzlich von einer Sekunde auf der andere bekommt er so einen merkwürdigen Blick. Und dann schlägt diese Mimik auch so beim Täter um, was bei der Geschädigten auch dazu führt, dass sie ihn nicht mehr einschätzen kann. Also da geht halt auch der innerliche Film ab. Möglicherweise kommt es auch zu einer Tötung. Das muss nicht so sein, objektiv. Das kann man halt vorher nicht einschätzen, wohin die Reise geht. Aber viele Frauen entscheiden sich dann dafür, es beim Verbalen zu belassen und den Rest zu erdulden. Und da kann man natürlich sich auch sicher sein, wenn ich mehrfach schreie und mehrfach deutlich sage, das will ich nicht, dass mir als Beschuldigter bewusst ist, dass das eine sexuelle Handlung entgegen des Willens der Geschädigten ist. Und trotzdem ist es nicht strafbar, weil sie hat ja irgendwann abgebrochen. Sie hat keine Gegenwehr geleistet. So, an der Stelle endet es. Dann haben wir die Fälle, in denen gedroht wird, aber gar nicht mit dem gedroht wird, was der Gesetzgeber gerne hätte. Also da drin steht so schön mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben. Ja, da gibt es allerhand Drohungen, die ich als Täter noch bringen kann, die eben nicht mit Gefahr für Leib und Leben verbunden sind oder nicht gerade gegenwärtig oder nicht für Gefahr für Leib und Leben für mich, sondern für andere. Und die werden auch nicht erfasst. Also klassisch haben wir häufiger im ausländerrechtlichen Bereich das Drohen mit Abschiebung. Ich sorge dafür, dass du ausgewiesen wirst. Ich werde schon dafür sorgen, dass du nicht in Deutschland bleiben kannst. Egal, ob das ein erreichbares Ziel ist für viele Frauen, denen es an Bildung und an sprachlichen Zugängen mangelt. Die glauben das, je nachdem, in welcher Position der Beschuldigte sitzt, glauben die ernsthaft daran, dass sie möglicherweise wirklich abgeschoben werden können, dass es der Beschuldigte in der Hand hat und werden kooperativ sein und werden auch sexuelle Handlungen erdulden, die sie nicht wollen. Und das ist nicht vom Straftatbestand umfasst, genauso wie Drohungen mit, es wird demnächst irgendwann was passieren, demnächst wird deinen Kindern irgendwann was passieren, gab es auch schon häufiger. Oder was wir in einem Fall hatten, das war von der Staatsanwaltschaft Stuttgart damals eingestellt worden, das Androhen des Tötens von Haustieren. Das sind alles Sachen, das reicht nicht. Das ist keine gegenwärtige Gefahr und auch nicht für mich an Leib und Leben. Und es ist völlig gleichgültig, ob das für die betroffene Frau möglicherweise gleich schwerwiegend ist, wie wenn ich persönlich an Leib und Leben bedroht werde. Es steht halt so nicht im Paragraph 177 und damit fällt es hinten runter. Ja, also diese Fremddrohungen haben wir, Dauergefahren scheiden aus. Das sind alles Fälle, in denen man einfach sagen muss, das ist moralisch vielleicht verwerflich und das gefällt einem nicht, das ist in Deutschland nicht strafbar. Und wenn ich bestimmte Stellschrauben verändern will oder muss, um diese Fälle zu erfassen, erfordert es einfach, diesen Wortlaut des 177 anzupassen. Und es ist letztlich auch eine Notwendigkeit, weil wir in Deutschland uns auch bestimmten Konventionen angeschlossen haben. Also es gibt durch den Europäischen Rat gewisse Empfehlungen in diese Richtung. Und Deutschland hat 2011 schon die sogenannte Istanbuler Konvention unterzeichnet. Und die sieht ganz klar vor im Artikel 36, dass nicht auf Nötigungsmittel abzustellen ist, nicht auf Gewalt, nicht auf Drohung, sondern nur auf das fehlende Einverständnis des Opfers. Also ganz gleich, ob das jetzt ein weibliches oder männliches Opfer ist, das ist jetzt ja, ist einfach durch die Häufigkeit der Fallzahlen so, dass ich meistens weibliche Geschädigte benenne, aber wir haben selbstverständlich auch männliche Geschädigte. Es ist entscheidend, das fehlende Einverständnis des Opfers zu sexuellen Handlungen. Und das ist eigentlich, muss die Basis sein von solchen Straftatbeständen. Und in Deutschland ist es eben nicht ausreichend. Ich brauche immer noch ganz erhebliche Nötigungsmittel, um dabei zu kommen. Und es gibt durchaus mittlerweile Länder in Skandinavien, es gibt in Österreich schon Veränderungen, die das anders sehen und in denen das fehlende Einverständnis schon automatisch zur Strafbarkeit führt, wenn man es denn beweisen kann. Die Probleme der Beweisführung bleiben ja so oder so. Für die Betroffenen in der Praxis heißt es im Klartext, entweder lasse ich mich nach so einer Tat ausführlich beraten, anwaltlich beraten, bei Opferhilfsverbänden beraten und stelle dann fest, ich bin moralisch Opfer geworden und ich bin aber rechtlich in Deutschland nicht Opfer einer Straftat. Ich kann mir die Anzeige sparen. Das ist dann erstmal die Konsequenz nach einer Beratung. Will ich dann trotzdem anzeigen, weil es mir ein Anliegen ist, es zu verarbeiten, weil ich vielleicht auch den Beschuldigten melden möchte, aber weiß ich von vornherein, es ist vergebene Liebesmühe. Das ist natürlich auch so eine Kraftanstrengung, wildfremden Leuten von so einer Straftat minutiös zu berichten, obgleich ich von vornherein weiß, es wird eingestellt werden. Oder weiß ich es vielleicht nicht mal, das ist häufiger so. Ich rufe 110 an, ich gehe ein paar Tage später vielleicht oder ein paar Wochen später zu einer Beratungsstelle. Dann wage ich den Schritt und dann stelle ich fest, im näheren Kontakt mit dem Anwalt oder spätestens dann, wenn die Staatsanwaltschaft Post versendet, für den Staat bin ich kein Opfer einer Straftat geworden. Das ist ja gar nicht strafbar und es ist auch keine Vergewaltigung. Und dann sind die Betroffenen zum einen nicht nur enttäuscht darüber, dass solche Täter straffrei davonkommen und ihr Verhalten fortsetzen, sondern sie sind damit konfrontiert, dass sie eigentlich unterm Strich gesagt bekommen, sie haben es entweder übertrieben oder sie haben was falsch gemacht. Ich bin selber schuld, ich habe nicht richtig mich gewehrt. Ich bin auch noch verantwortlich dafür, für das, was mir zugestoßen ist. Und ich habe es möglicherweise auch mit Beschuldigten zu tun, die triumphieren. Die im privaten Umfeld triumphieren, sagen können, heißt ja eingestellt, seht ihr, das ist keine Straftat, ich habe keine Straftat begangen. Und das haben wir nicht so selten bei Tätern aus dem näheren Umfeld, dass die mit dem Ermittlungsergebnis und mit der Einstellungsverfügung hausieren gehen und die ganz gerne im Bekannten- und Verwandtenkreis zeigen, um damit darzustellen, diese Anzeige war Quatsch. Und ja, also wir haben quasi so ein bisschen zwei Parallelwelten. Das ist das eine moralische und das andere ist das juristische. Und das juristische erfasst es tatsächlich einfach nicht. Es gibt natürlich schon so ein bisschen Argumente, die früher vielleicht mal eingeleuchtet haben, wenn man sie sich genauer anguckt, stimmen sie eigentlich nicht. Das hauptsächliche Argument war halt immer, es wird ja so unheimlich viel Falschanzeigen erstattet. Es wird ja so unheimlich viel angezeigt auf dem Gebiet, was nicht stimmt. Viele Männer werden stigmatisiert durch eine Anzeige, die nicht wahrheitsgemäß erfolgt ist. Dem will man auch vorbeugen, indem halt nicht alles, was sich so im Privaten abspielt, anzeigen kann. Da kann ja jeder sagen, es war nicht einvernehmlich und kann irgendwas behaupten. Deswegen hat man schon damals den Level relativ hochgesetzt, indem man sagt, es muss schon mit Gewalt oder mit Drohung verbunden sein, um auch auszuschließen, dass hinterher jeder einvernehmliche Kontakt im Nachgang umdeklariert wird. Wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder wenn ich irgendwie hinterher enttäuscht bin, wenn man sich es genau anguckt, ist es eigentlich rechtlich Quatsch, denn ich muss es ja auch beweisen können. Also wenn ich jetzt diesen 177 verändere und wenn ich diese Nötigungsmittel rausnehme und wenn es nur noch darum geht, es ist ein fehlendes Einverständnis und der Täter hat es erkannt, und dann sind wir bei der Vergewaltigung, muss ich es ja trotzdem noch beweisen können. Es ist ja nicht automatisch, dass deswegen jede Frau dann einen Durchmarsch erlebt. Sondern es ist ja trotzdem immer noch die Schwelle da, dass im Zweifel für den Beschuldigten entschieden wird. Das ist ja auch ein wichtiger Grundsatz, dass nicht alles durchmarschiert. Aber diese Argumente, die halt jahrelang auch auf Strafverteidigerkongressen waren, ja, das wird ja uferlos ausgeweitet, dann kann ja jede Frau, die hinterher enttäuscht ist, vom Sexualkontakt oder von irgendwelchen Hoffnungen sagen, ach, das war alles nicht freiwillig. Das wird ja schon eigentlich ein Riegel vorgeschoben, weil es ja schon relativ plausibel geschildert werden muss. Es muss meistens mehrmals geschildert werden. Es gibt eine polizeiliche Vernehmung, es gibt vielleicht noch eine Nachvernehmung, es gibt vielleicht noch ein Glaubwürdigkeitsgutachten bei der Psychologin, es gibt den Gerichtstermin, das muss sie alles durchhalten, konstant aussagen können, detailreich aussagen können. Das muss man erstmal packen, um zur Verurteilung zu kommen. Also da würden ja ohnehin die Fälle, in denen man Zweifel hat, auch ausgeschieden werden. Von dem her überzeugt mich das Argument, es wird jetzt dann uferlos alles Mögliche verurteilt, nicht. Und wir haben ja auch jetzt extremste Unterschiede. Also wenn man die Dunkelziffern sieht, was möglicherweise an Sexualdelikten passiert, was angezeigt wird und was nachher überhaupt zur Verurteilung kommt, ist ja schon verschwindend gering im Vergleich. Und es wird sich vermutlich auch nicht viel ändern, wenn man den 177 umgestaltet. Die Frauen müssen immer noch relativ viel bringen in den Vernehmungen, um das Ganze, ja, um zu überzeugen, was ja auch an sich notwendig ist. Aber wir würden dann halt die eklatanten Fälle, in denen man sagen kann, die Glaubwürdigkeit der Geschädigten besteht. Möglicherweise haben wir sogar Täter, die sich in manchen Punkten verraten, oder wir haben sogar Beweismittel, oder wir haben sogar Zeugen für bestimmte Äußerungen. Die würden wir erfassen, wenn wir wenigstens mal die Grundlage schaffen würden. Also es gibt ja durchaus auch, dass Täter sich nach Taten rühmen mit bestimmten Dingen oder prahlen. Auch da gäbe es gelegentlich mal Beweismittel, aber die fallen ja hier schon gar nicht drunter, wenn der eben ohne Gewalt und Drohung vorgegangen ist. Also es müsste zumindest mal eine Gesetzesinitiative vorliegen. Es ist wohl so, dass es durch das Bundesjustizministerium eine Gesetzesinitiative gibt. Mhm. Da haben sich auch verschiedene Verbände schon angeschlossen. Also so ganz maßgeblich in der letzten Zeit war Terre des Femmes und das Deutsche Institut für Menschenrechte. Wir haben allerdings auch einen Deutschen Juristinnenbund, der auf dem Gebiet sehr aktiv war und darauf gedrängt hat, dass es Veränderungen gibt. Und über eine Gesetzesinitiative wäre das wahrscheinlich mit überwiegender Mehrheit auch möglich. Also im Moment sieht es jedenfalls nicht schlecht aus, dass man eine Mehrheit dafür gewinnt, weil eben nicht nur Opferhilfsverbände, die vielleicht nicht genügend Gehör finden, sondern auch professionelle Instanzen, die häufig damit zu tun haben und die eben nicht diesen emotionalen Makel mitbringen. Naja, die sind ja mit den Opfern befasst, die sind immer empathisch, sind auch ganz neutrale und objektive Stellen, wie der Deutsche Juristinnenbund ganz stark darauf hingewirkt haben, dass sich etwas verändert. Und es ist halt die Frage, wie deutlich wird die Reform ausfallen. Man muss sich ja über verschiedene Punkte Gedanken machen. Das ist das eine, ob man überhaupt noch auf Gewalt und Drohung abstellen oder ob man einfach nur noch vom fehlenden Einverständnis ausgehen, das der Täter erkannt hat, fertig, als Grundtatbestand. Oder ob man bei dem bleiben jetzt, da gibt es auch Initiativen, die sagen, naja, also ganz auf die Basics zurück wollen wir nicht. Wir könnten aber das, was wir haben, erweitern. Dass man sagt, man nimmt Gewalt und Drohung, aber die Drohung muss nicht nur für Leib und Leben sein, sondern eben auch für alles, jedes empfindliche Übel, egal was es sein könnte. Dass man da zumindest ein bisschen weiterkommt. Das sind so die, ja, die Schmalspur-Varianten dann auch. Also es ist nicht sicher, ob es durchgeht, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich nur noch das Maß sein wird. Weil es wird schon eine breite Mehrheit finden, weil sich auch dem überparteilich viele angeschlossen haben und es eben jetzt nicht nur immer in diese Ecke gedrängt wird, hat die Opferhilfsverbände und irgendwelche feministischen Gruppierungen haben da Interesse dran und sonst niemand. Das sieht dann schon anders aus. Der Deutsche Richterbund hat sich mittlerweile auch dazu geäußert. Sehr kontrovers, aber es wird eigentlich überwiegend eine Reform begrüßt. Die Frage ist halt im Ausmaß noch. Und es würde halt auch bei den Fällen, die wir jetzt mal exemplarisch genannt haben, in all diesen Fällen, sofern man mit der Beweisführung vorankommt, würde das konkret heißen, dass jedes Mal Straftatbestände erfüllt wurden und jedes Mal auch eine Verurteilung möglich wäre, was wir jetzt eben nicht hatten. Wir haben es nicht bei Dauergewalt, wir haben es nicht bei keiner Gegenwehr, es fällt alles hinten runter. Also wir erfassen einfach gar nichts, egal wie es mit der Beweislage aussieht. Bei diesen Gesetzeslücken ist es natürlich so ein bisschen die Frage, wie man die letztlich dann auch mit Leben füllt. Also es gibt auch Gruppierungen, die sagen, was machen wir mit 177? Das ist ja schön und gut, aber es gibt andere Straftatbestände, die Minderheiten betreffen und die eigentlich auch ein Ungleichgewicht dann herstellen zum 177. Bis jetzt ist es so, dass der Paragraph 177 also bei Vergewaltigung einen relativ hohen Strafrahmen genießt. Und wir haben aber auch Gruppierungen von betroffenen Männern und Frauen. Das ist die Gruppe der Widerstandsunfähigen. Die sind vom Paragraph 179 erfasst. Und die sind sehr stark schlechter gestellt. Das sind all die Menschen, die sich gar nicht wehren können. Wie also in Ihrem Beispiel die Hilflosen, wo man ganz objektiv sagen kann, da kann ich es nicht zumuten, kann keiner verlangen. Da reicht eine Ausnutzungssituation, eine Übergriffigkeit und eine Ausnutzung dieser Wehrlosigkeit. Und da habe ich einen deutlich niedrigeren Strafrahmen. Also die Täter werden einfach milder bestraft. Und es erschließt sich halt nicht vor dem Hintergrund, dass ich es mit Betroffenen zu tun habe, die sich ja nun mal nicht wehren können. Das ist ja jetzt nicht, dass ihnen irgendwie was geschenkt wird mit diesem 179. Und die psychosozialen Folgen sind die gleichen. Sie sind Opfer von einem schwerwiegenden sexuellen Übergriff geworden, vielleicht sogar von mehreren. Unter Ausnutzung ihrer ganz speziellen Handicaps, die sie haben. Und da erschließt sich auch nicht, warum man jetzt über den 177 nur diskutiert in manchen Bereichen und den 179 außer Acht lässt. Das ist halt, also gerade die Gruppe der Frauen mit Handicaps, mit Beeinträchtigungen ist ein Problem. Menschen mit geistigen Behinderungen, die eben nicht in der Lage sind, den entgegenstehenden Willen deutlich zu machen. Und da ist einfach ein Ungleichgewicht, das zu Recht auch die Behindertenverbände nicht akzeptieren können. Das haben wir eben bis heute. Dass wir, also bei mir in der Praxis waren es überwiegend Frauen mit Down-Syndrom, je nach Ausprägung des Down-Syndroms nicht in der Lage waren, deutlich genug zu zeigen, dass ich das nicht will, schon gar nicht eine körperliche Gegenwehr an den Tag zu legen. Und dann haben wir erstmal die erste Stufe, dass wir prüfen müssen, ist sie denn überhaupt hilflos? Dann haben wir sich die Gutachten, die wir dann kriegen. Wie stark ist das Down-Syndrom? Vielleicht ist derjenige nicht doch in der Lage, sich zu wehren. Und wenn wir dann wirklich sagen können, okay, das Handicap ist so stark, dass eine Hilflosigkeit besteht, dann wird der Täter auch noch milder bestraft. Also der 179, der stellt auf ganz objektive Kriterien ab. Also ich muss entweder in einem Zustand sein durch extremen Alkoholgenuss, durch Betäubungsmittel, durch Krankheiten, durch Behinderungen, dass ich nicht in der Lage bin, mich zur Wehr zu setzen oder meinen entgegenstehenden Willen deutlich zu machen. Und die psychosozialen Sachen. Also ich habe kein Handicap, ich bin nüchtern, aber ich bin in einem Schockzustand. Das reicht eben nicht. Also wir haben es ja müderweise, haben es viele Kollegen auch schon probiert, ich habe es auch schon probiert, in Beschwerdebegründung lang und breit mit ärztlichen Attesten dann nachzuweisen, dass derjenige in einem subjektiv wehrlosen Zustand war, Schockzustand, vielleicht schon schlechte Erfahrungen früher gemacht, haben wir auch mehrfach traumatisierte Menschen, die genau wissen, jetzt geht das wieder los, was ich schon mal erlebt habe, ich wehre mich jetzt am besten gar nicht mehr. Das zählt alles nicht. Und das ist das Problem. Die fallen dann weder unter den 177, keine Vergewaltigung, weil keine Gewalt, aber auch nicht unter die Wehrlosen, weil die hätten ja theoretisch können. Und der Jurist, da ist da halt ganz nüchtern. Der guckt nicht, was sich ja, psychodynamisch in einem Menschen abspielt, sondern nur, ich sage immer so böse, auf den Schwerbehindertenausweis. Welche Merkzeichen stehen denn drauf? Und dann war es das. Und das ist sehr schwierig. Und der 179 ist an sich keine schlechte Regelung, weil es schon alle objektiv wehrlosen Menschen erfasst, die dauerhaft bestimmte Handicaps oder Defizite haben. Aber er hat halt einen niedrigeren Strafrahmen. Und es gibt also in den Reformbestrebungen des Bundesjustizministeriums findet sich automatisch auch im Moment die Reformierungswünsche zum 179. Also wenn man den 177 erweitert, wenn man mal wegkommt von dieser Gewalt und der Drohung, dass man dann auch den Strafrahmen beim 179 erhöht. Weil man nicht sagen kann, die nicht behinderte Frau, der Gewalt angewandt wird, da wird strenger bestraft als bei der behinderten Frau ohne Gewalt. Das ist einfach die Lage im Moment. Und die konkrete Ausgestaltung bleibt noch offen. Dass es kommen wird, ist relativ sicher. Also es ist ja auch noch die Frage, wurde jetzt auch nochmal, Bulgarien wurde gerügt für ihr miserables Sexualstrafsystem durch die Europäische Kommission, weil sie sich damals auch dieser Konvention angeschlossen haben. Das würde bei uns irgendwann auch der Fall sein. Es ist nicht ganz so desolat wie in Bulgarien, aber wir haben Sachen ratifiziert, die wir nicht umsetzen, jahrelang nicht umsetzen. Und von 2011 bis jetzt sind schon 3 Jahre rum und wir haben gar nichts verändert. Das ist einfach die Situation hier. Eigentlich ist es verbindlich, dass wir das in innerdeutsches Recht umsetzen müssen. Wie weit es dann nachher umgesetzt wird, ist ja was anderes. Aber die Istanbuler Konvention zieht halt vor, dass es ausschließlich nur noch auf das fehlende Einverständnis ankommt. Und Einverständnis muss auf autonomen, freiwilligen Gründen basieren. Und nicht, weil mich irgendjemand bedroht oder mich in Angst und Schrecken versetzt oder sonst was. Man muss wirklich ganz freiwillig einverstanden sein. Und alles, was nicht dem unterfällt und der Täter kann es erkennen, wäre eigentlich eine Straftat. Es reicht ja, dass der Täter nachweisbar erkennen kann, dass es nicht gewollt war. Deswegen scheiden ja eben gerade diese Fälle, die ja immer so ängstlich von den Kollegen gesehen werden, die scheiden ja aus, dass jemand dann, nur weil er was nicht erkannt hat oder die Frau nicht eindeutig genug war, plötzlich Beschuldigter in einem Strafverfahren wird und einer Verurteilung zugeführt wird, obgleich er das jetzt nicht eindeutig erkannt hat. Oder ja, das ist nicht davon umfasst. Und diese ich möchte mich leise verhalten Fälle, die habe ich tatsächlich häufiger. Also die Nachbarn sollen es nicht mitkriegen. Ich geniere mich zu Tode, wenn da irgendjemand was mitkriegt. Ich schreie nicht laut, weil die Nachbarn könnten es hören. Was denken die, wenn ich in meine Wohnung gelassen habe? Ist auch häufig so. Ich geniere mich, dass ich den mitgenommen habe. Hätte ich das vorher irgendwie erkennen können? Da war so freundlich, war alles harmlos. Den kenne ich vielleicht sogar schon länger. Also die Scham, dass andere mich fragen könnten, wie ich überhaupt in Kontakt mit so einem komme. Die Kinder könnten es merken, das ist auch sowas. Bevor ein Kind in der Wohnung was mitkriegt, mache ich es halt irgendwie mit. Und das sind aber alles Fälle, in denen ja ein gesunder, beschuldigter Mann oder Frau, ist ja jetzt egal, erkennen kann, dass die sexuellen Handlungen nicht erwünscht sind. Das sind eben nicht die Fälle, die die männlichen Kollegen ganz gern bringen. Ja gut, da hat man sich irgendwo nett nach einem gemeinsamen Weinabend auf was eingelassen und ja, halb Zuckersee, halb sagen sie hin und am nächsten Morgen werde ich plötzlich angezeigt. Das ist eben ja nicht der Fall. Wir haben nachweisbare Falschbeschuldigungen unter 10%, deutlich unter 10%. Das, was ja so gelegentlich so kursiert, so die Hälfte sind irgendwie alle, was weiß ich, erfunden und so etwas. Die Tatsache, dass viel eingestellt wird, und es wird halt überwiegend eingestellt und nicht verurteilt, heißt ja nicht gleichbedeutend, dass es nicht gestimmt hat. Denn sonst wird man ja Ermittlungsverfahren gegen die Geschädigten einleiten. Also wenn ich jetzt morgen zur Kripo gehe und zeige irgendeinen Bekannten an und verwickle mich deutlich in Widersprüche und möglicherweise kann man mir nachweisen, dass einiges nicht gestimmt hat, dann bekomme ich ein Ermittlungsverfahren an den Hals. Und es findet recht selten statt nach solchen Einstellungen, weil wir es einfach nicht sicher wissen, wir können es nicht nachweisen. Es gibt dann Anhaltspunkte dafür, dass es vielleicht stimmen kann, was die Geschädigte sagt, aber es reicht nicht zur Nachweisbarkeit. Es kann so gewesen sein, muss aber nicht. Es bleibt offen. Im Zweifel wird für den Beschuldigten entschieden, ist ja rechtsstaatlich sicher auch so in Ordnung. Aber das heißt eben nicht gleichbedeutend, die Tat hat es nicht gegeben. Dann sonst stünde es drin in der Einstellungsverfügung. Nachweisbar hat es die Tat nicht gegeben. Und dann kommt das Ermittlungsverfahren auf die Anzeigerstatterin zu. Aber meistens steht eben drin, naja, spricht das und das dafür, andere Punkte auch dagegen. Wir können es nicht mehr sicher nachweisen, es reicht jedenfalls nicht für einen Strafprozess. Und da wird halt eingestellt. Und das sind Fälle, in denen es als Opferanwalt vielleicht auch gelegentlich offen bleibt. Und es gibt aber auch Fälle, in denen man sich recht sicher ist, wenn man die Klientin häufiger erlebt, dass das so war und dass halt die Nachweisbarkeit nicht reicht. Und wir haben es auch gelegentlich, dass wir dann Jahre später auch mal, das ist mir auch schon passiert, über andere Zeugen erfahren haben, wie der Täter sich gerühmt hat seiner Tat und Jahre später rauskam, naja, da war wohl doch was dran, was die Geschädigte berichtet hat, aber es ist eingestellt und die Zeugen sind auch nicht bereit, das bei der Polizei nochmal zu schildern, was der Beschuldigte ihnen denn so im privaten Umfeld sagt. Also da kriegt man dann im Nachgang immer mal wieder mit, das war schon eine Straftat und es war nichts, was zu Unrecht angezeigt wurde. Aber wir haben eben diese, also nachweisbaren Falschanzeigen sind verschwindend gering im Vergleich zu allen Anzeigen. Also ich hab, das ist einfach ein Mythos, dieses, ja, es wird unheimlich viel falsch angezeigt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass ich, wenn ich in einem Parlament mehr weiblich besetzt bin oder möglicherweise auch im juristischen Bereich stärker weiblich besetzt bin, dass sich deswegen viel verändert. Also in Deutschland jedenfalls kann ich das ausschließen. Das ist ja immer so die Frage auch bei weiblichen oder männlichen Richtern oder weiblichen und männlichen Kriminalbeamten. Die Haltung vertrete ich zumindest subjektiv nicht, dass automatisch weibliche Richterinnen oder weibliche Beamtinnen es besser machen. Ganz gewiss nicht. Also da erleben wir genauso viel weibliche Sachbearbeiterinnen ohne Empathie und ohne Fingerspitzengefühl und manchmal in manchen Bereichen also mehr Männer, die sich bemühen. Es fällt halt den betroffenen Frauen schwerer, männlichen Beamten oder Richtern umzugehen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sich manche männlichen Richter stärker bemühen, damit sie genau nicht in diesem Klischee drin hängen, der bemüht sich nicht oder der wird ungemütlich. Und dann bemüht er sich besonders, dass es entspannt bleibt. Bei der Parlamentszusammensetzung oder im Justizbereich glaube ich das eher weniger. Das sind halt einfach Länder, die ohnehin in gesellschaftlichen Bereichen etwas fortschrittlicher sind. Das ist in Skandinavien sowieso, dass wir auch eine verschwindend geringe Hausfrauenquote haben, dass wir eine Mordskinderbetreuungsquote haben. Das sind wir sowieso in Bereichen, die einfach ein bisschen innovativer sind. Und England und Wales hat auch ein recht fortschrittliches Sexualstrafrechtssystem. Das muss man auch sagen. Woher es da kommt, weiß man nicht. Aber das sind einfach Länder, die sich frühzeitig schon um diese Themen bemüht haben. Die aber auch in der Kritik stehen für bestimmte Sachen. Also es gibt in Schweden und in Norwegen Fahrlässigkeitstatbestände, also die fahrlässige Begehung eines Sexualdelikts. Da scheiden sich die Geister, ob das Sinn macht, fahrlässige Sexualdelikte einzuführen. Und dann hat man so eine Stufe quasi, wenn einer grob fahrlässig nicht erkennt, dass das nicht gewollt war, führt das schon zur Strafbarkeit. Da könnte man aus Opfersicht sagen, gut, grob fahrlässig, da kommt ja einiges dazu. Das ist schon, wenn ich zu Hause den Adventskranz anzünde und gehe dann einkaufen und wundere mich, dass die Bude abbrennt. Also grob fahrlässig muss schon was dazukommen. Könnte man sagen, das reicht für eine Strafbarkeit. Es gibt natürlich viele, die sagen, also eine fahrlässige Begehung eines Gewaltdelikts oder eines Sexualdelikts ist schon bedenklich strafrechtlich, weil sie dann ganz, ganz schnell drin sind in diesem Bereich. Aber immerhin haben die sich frühzeitig Gedanken gemacht um bestimmte Bereiche. Aber das ist einfach eine gesellschaftliche Frage. Also in Skandinavien ist halt auch einiges anderes fortschrittlicher. Das muss nicht sein, dass es in der Praxis der Umgang mit den Opfern angenehmer ist. Also ich bin erstaunt bei England und Wales, auch nochmal zur Vorbereitung auf heute, was es an Normen gibt, die sehr fortschrittlich sind. Aber der Umgang mit den Opfern im Strafprozess, der ist fragwürdig. Also ich habe vor ein paar Jahren an einer europäischen Tagung teilgenommen von Victim Support Europe und da haben die britischen Opferhilfsverbände und Opferrechtler berichtet, wie da Strafprozess abläuft und was einfach an psychosozialer Betreuung im Strafprozess abläuft. Und das ist einfach im Vergleich zu Deutschland unterirdisch. Also dass dann nicht jeder Opfer, Hilfsverbandsvertreter mit in den Prozess rein darf, sondern die, die bei Gericht angestellt sind. Und es dürfte jetzt nicht Frauenhorizonte im Gerichtssaal begleiten oder jemand anderes, sondern nur die, die bei Gericht angestellt sind, die die Frau an dem Tag zum ersten Mal sieht, zu der sie kein Vertrauensverhältnis hat, die setzen sich dann in den Saal mit einer ihr unbekannten Geschädigten. Das bringt der Dame als Vertrauensperson dann recht wenig, wenn sie sich ihre Vertrauensperson nicht aussuchen darf. Und die darf nicht mal direkt nebendran sitzen, sondern hinter ihr, damit es keine Kommunikation mit Mimik, Gestik und sonst was gibt. Und da muss man sich schon fragen, wo ist da die Zeugenbegleitung? Also was habe ich von einer Frau, die ich nicht kenne, die hinter mir sitzt, an Zeugenbegleitung? Aber innovative Normen im Strafgesetzbuch. Kann man so und so sehen. Es ist tatsächlich auch, es wird ja auch plastischer so. Also entweder hat man jeden Tag mit solchen Fällen zu tun beruflich, dann hat man immer was parat, bei dem man schon schockiert war. Ansonsten denkt man sich, ja gut, was sollte denn da noch alles ausgeweitet werden? Und dann kommt natürlich manchmal auch zu Recht bei einem Laien dann die Frage, jetzt sind ja bald alle Männer im Generalverdacht, wenn wir es jetzt ausweiten, ausufernd. Wenn man jetzt mal plastisch an Beispielen sieht, dass es eben nicht um irgendwelche gemütlichen Abende geht, die fragwürdig ausgelegt werden, sondern um ganz klare Vorgänge, die auch beweisbar sein müssen, um zur Verurteilung zu führen. Und wie viele Lücken wir haben, also wie viele Fälle wir haben, bei denen jeder mit gesundem Menschenverstand sagen würde, das ist eigentlich ein Übergriff und das ist eine Gewalttat, auch wenn keine körperliche Gewalt angewendet wird. Das also kann man eigentlich nur mit Beispielen dann plastisch machen. Viele halten sich nur bedeckt, da weiß man es nicht, was wirklich intern vorgeht. Viele machen einen sehr unbekümmerten Eindruck. Also die nehmen das halt als gegeben hin. Dann wird der Fall abgearbeitet nach den Mustern, die halt das Strafgesetzbuch vorgibt. Und die Akte ist geschlossen und erledigt. Also das muss man schon sagen. Es gibt halt wenige Engagierte, die sich halt dann im Richterbund oder im Deutschen Juristinnenbund oder irgendwo engagieren. Und dann auch gelegentlich das thematisieren und alle anderen, das ist Teil des Geschäfts, des Alltagsgeschäfts und wird nicht groß hinterfragt. Also wenn ich erschrockene Rückmeldungen oder empörte Rückmeldungen bekomme, allenfalls von der Polizei, aber nicht von der Staatsanwaltschaft, muss man so sagen. Also wenn ein Fall unbefriedigend abgeschlossen wird, das hängt aber halt auch damit zusammen, dass die Staatsanwälte so gut wie nie die Geschädigten gesehen haben. Die Vernehmung macht die Kripo, vielleicht auch mehrfach, die haben auch einen persönlichen Eindruck. Glaubwürdigkeit, wie geht es der Geschädigten nach der Tat, da hat man einen ganz anderen Zugang dazu und hat dann eher das Bestreben, den Fall günstig abzuschließen und als jetzt ein Staatsanwalt, der nur das Papier gesehen hat. Es findet ja auch wenig interdisziplinäre Sachen statt bei den Juristen. Ja. Der Jurist bleibt unter Juristen,
ja, genau.
Und da kauft sich kein Fachwissen anderer, ja, ein. Und da fängt es halt schon an. Natürlich gibt es Fälle, in denen jetzt eine Geschädigte möglicherweise während irgendeines Kontakts diese Symptome zeigt und einfriert, der Täter merkt es nicht. Aber dann sprechen wir ja auch nicht vom Täter. Dann haben wir halt eine Beweisführung, wo wir sagen müssen, im Zweifel für den Beschuldigten hat das nicht geschnallt, was da läuft. Aber wir haben ja schon Geschädigte, die recht frühzeitig, also bevor es überhaupt richtig losgeht, eindeutige Verhaltensweisen an den Tag legen.
Ja.
Gerade wenn sie vortraumatisiert sind. Und wir haben nicht selten Beschuldigte, die gewusst haben, dass es mit einer Frau zu tun haben, die vortraumatisiert ist. Das machen sich einige ja auch zunutze. Ja, wenn man mal die schutzlose Lage anders, ja, definieren würde, ja, da geht es nämlich schon los. Nee, da muss ich wirklich im Wald sein, oben auf dem Feldberg, ohne Auto, und dann habe ich vielleicht mal die schutzlose Lage. Aber was ist denn in irgendeiner Wohnung, wo ich mich nicht auskenne, den Täter kaum kenne, nicht einschätzen kann, was demnächst wird? Das wäre keine schutzlose Lage. Ich könnte ja mal an der Tür rütteln.